ich meine Zwiebeln also gerne starke Hitze, anschwitze oder ähnliches, dann wird natürlich von diesem sekundären Pflanzenstoff auch ein Großteil zerstört werden. Oder wenn ich meinen Apfel schäle, werde ich das Quercetin auch nicht aufnehmen können. Also schälen, langes Kochen reduziert definitiv den Gehalt des Quercetins.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten mit Felix Möser und Matthias Baum.
Quercetin. In dieser Spezialfolge hier bei den Health Nerds, da schauen wir uns diesen sekundären Pflanzenstoff genauer an. Wir wollen die wichtigsten Fragen klären. Zur Wirkung, Aufnahme, Dosierung und natürlich zu potenziellen Effekten auf unsere Gesundheit. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Gib uns mal direkt zum Start einen Überblick. Ich bin sicher, Quercetin hat der ein oder andere schon mal gehört, aber eben nicht jeder. Wenn du jetzt zu mir sagen würdest, schreib mal 10 Sätze auf, was Quercetin ist, da würde ich ein großes Fragezeichen schreiben, ehrlich gesagt. Denn auch in meiner Erlebniswelt findet Quercetin bisher nicht wirklich statt. Was genau ist das für ein sekundärer Pflanzenstoff? Was verbirgt sich hinter Quercetin?
Also sagen wir es nochmal ein bisschen genauer, ein polyphenolreiches Flavanol, ja, also sekundärer Pflanzenstoff, der sehr starke antioxidative, entzündungsmodulierende und antivirale Eigenschaften hat. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, Felix, dass du sagst, wir kennen das noch nicht, weil im Kontext von den Longevity-Supplements, über die wir kürzlich mal gesprochen haben, haben wir auch über Quercetin gesprochen. Weil auch in dem Bereich wird das ganz gerne eingesetzt. Warum? Weil es wieder Kernmechanismen aufgreift, antioxidative Eigenschaften entzündungsmodulierend, das finden wir halt in verschiedenen Bereichen. Es gibt verschiedene beschriebene biologische Signalwege, ne, die wirklich intrazellulär, eher getestet in vitro, zeigen, dass Entzündung gehemmt werden kann oder körpereigene antioxidative Systeme aktiviert werden können. Und die ein oder anderen haben zu Quercetin vielleicht einen Bezug, wenn sie sich mit Allergien oder ähnlichem auseinandersetzen oder sowas wie Histaminosen, Histaminintoleranz, weil Quercetin eine Auswirkung auf Mastzellen hat. Mastzellen, das waren bestimmte Immunzellen, die haben so Antikörper oben auf ihrer Membran draufgebaut. Wenn also ein Antigen in den Körper reinkommt und die reagieren, schütten die diese Mastzellen Histamin aus und Quercetin dient quasi der Stabilisierung der Zellmembran und schützt vor Lipidperoxidation, also dass die Fette oxidieren. Und klar, dann bin ich sehr schnell entweder im allergischen Kontext oder bei sehr viel oxidativem Stress und auch bei Alterungsprozessen.
So, also du hast natürlich vollkommen recht, den Begriff, um Gottes Willen, jetzt denken die Leute, ich höre unseren eigenen Podcast nicht. Natürlich haben wir das schon mal gehört und hier und da mal besprochen, aber wenn du mich jetzt so ad hoc gefragt hättest, Quercetin, sag mir mal die Definition, hätte ich ehrlich gesagt dir so gar nicht liefern können. Umso wichtiger und schöner, dass wir das hier im Deep Dive jetzt heute mal zusammentragen wollen. Also, Quercetin, habe ich verstanden, gib uns mal einen ganz konkreten Einblick, in welchen Pflanzen, in welchen Lebensmitteln beispielsweise ist Quercetin in besonders hoher Form enthalten?
Genau, da sagst du schon genau das Richtige. Weil es ein sekundärer Pflanzenstoff ist, werde ich ihn tendenziell auch in Pflanzen, in Obst, in Gemüse, in Kräutern, in Tees finden. Mhm. Und wenn wir uns den Quercetingehalt pro 100 Gramm, das hängt natürlich auch ein bisschen von der jeweiligen Sorte ab und von dem Zubereitungsprozess logischerweise auch, so die Klassiker, die man immer hört, wo finde ich viel Quercetin in Lebensmitteln, dann sind es vor allen Dingen Zwiebeln, aber eher in so gelblichen Zwiebeln und in Äpfeln, aber mit Schale. So in Zwiebeln haben wir pro 100 Gramm zwischen 20 bis 50 Milligramm Quercetingehalt, in Äpfeln zwischen 4 bis 10 Milligramm, aber auch Brokkoli und Grünkohl haben bis zu 15 Milligramm, Heidelbeeren bis zu 10 Milligramm und in Tees, das ergänzt sich auch noch, grüner Tee, schwarzer Tee, je nachdem, zwischen 2 bis 10 Milligramm. Und hier ist aber wichtig zu erwähnen, nur weil es in der Pflanze enthalten ist, heißt es noch nicht, dass es dann auch direkt komplett verfügbar ist und je nachdem, wie es zubereitet ist. Wenn ich meine Zwiebeln also gerne starke Hitze anschwitze oder ähnliches, dann wird natürlich von diesem sekundären Pflanzenstoff auch ein Großteil zerstört werden. Oder wenn ich meinen Apfel schäle, werde ich das Quercetin auch nicht aufnehmen können. Also schälen, langes Kochen reduziert definitiv den Gehalt des Quercetins.
Also wichtiges Learning, Quercetin sitzt offenbar bei Obst in der Schale. Jetzt, bevor wir gleich mal schauen, für wen vielleicht auch eine höhere Quercetinmenge durchaus sinnvoll sein kann, lass uns einmal noch kurz bleiben im Thema Longevity. Du hast gerade schon gesagt, wir hatten es in diesem Kontext in einer der letzten Folgen mal angerissen oder angeschnitten. Warum ist Quercetin in der Longevity-Forschung oder in der Szene dieser Langlebigkeitsfanatiker oder Menschen, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen, warum ist das so ein Thema? Warum sprechen so viele über seine antioxidativen, entzündungshemmenden, immunstärkenden Effekte? Wo kommt das plötzlich her?
Na, so plötzlich ist das nicht, ne? So wie häufig bei den sekundären Pflanzenstoffen oder der Suche nach den passenden Flavonoiden stößt man eben da drauf und dann werden Untersuchungen gemacht. Und du sagst es schon, kann man natürlich auch nochmal in diese Hauptfolge reinhören, haben wir ja bei den Longevity Supplements darüber gesprochen, dass es verschiedene Prozesse der Alterung gibt, die quasi ein Leben lang aktiv sind und irgendwann auch wirklich dann zu Alterung führen, also so, dass ich es von außen wirklich sehen würde. Und Entzündung spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Und dann hatten wir noch über einen anderen Aspekt gesprochen, nämlich, dass sich seneszente Zellen entwickeln. Zellen, die nicht abgebaut werden, die nicht kaputt gehen, aber dafür zum Beispiel pro-entzündliche Substanzen weiter und weiter produzieren. Und deswegen sucht man nach Substanzen, die diese seneszenten Zellen abbauen können. Und da sprechen wir über senolytische Substanzen. Und dazu zählt Quercetin, deswegen baut sich das da gerne mit zusammen, mit anderen Substanzen, Fisetin beispielsweise. Und dann haben wir hier verschiedene Mechanismen, weshalb man das gerade im Kontext des Longevity-Hypes auf jeden Fall häufiger mithört oder auch mit einbaut. Aber das eben auch nicht nur. Ich kann das natürlich auch krankheitsspezifischer sehen. Können wir nochmal genauer drauf eingehen mit Blick auf Gefäßschutz oder für mich auch sehr spannend dieses Thema Histaminintoleranz und Allergien. Da würde ich es definitiv auch empfehlen, mit einzusetzen.
Ja, lass uns da kurz bei Allergien bleiben. Wenn ich Allergiker bin, ist eine erhöhte Aufnahme von Quercetin sinnvoll?
Ja, absolut. Im Allergiekontext haben wir den Mechanismus, dass mein Immunsystem, das ist der erste Schritt, fehlreguliert sein muss. Ja, das heißt, ein bestimmter Teil, der für stoffliche Abwehr notwendig ist, also bestimmte T-Zellen, der Gruppe 2, TH2-System ist hochreguliert. Das heißt, jetzt kommt irgendeine Substanz rein, auf die der Körper eigentlich nicht überschießend reagieren würde, aber der Körper fängt durch das Hochregulieren des Immunsystems an, Antikörper zu produzieren. Mit mehr Antikörpern der Gruppe E, Immunglobulin E, die mehr in der Blutbahn zirkulieren, gelangen diese auch auf die Mastzellen, setzen sich dort ab und die Mastzellen schütten quasi Histamin aus als Beginn der Entzündungskaskade. Und das kennen alle Allergiker, ob nun auf Pollen oder Tierhaare oder Staub. Ich werde damit konfrontiert. Die Eiweiße in dem jeweiligen Allergen aktivieren den Antikörper und unmittelbar wird Histamin ausgeschüttet. Und Quercetin stabilisiert die Mastzellen. Es gibt einen besonderen Prozess, den wir auch gerade so im Kontext von postviralen Syndromen häufiger mitsehen, dass wir ein Mastzellstabilisierungsproblem haben. Und da wird Quercetin gerne mit eingesetzt.
Also Matthias, für Allergiker kann Quercetin eine gute Ergänzung in der Ernährung sein oder eine höhere Dosierung. Wir sprechen auch gleich noch darüber, was bei der Supplementierung mit Quercetin vielleicht zu beachten ist. Aber vorher nochmal ein Ausflug in die normale Erlebniswelt unserer Zuhörer. Allergiker haken dran, sollten mehr Quercetin mal ausprobieren. Vielleicht hilft es bei der Linderung der Beschwerden. Für wen ist Quercetin noch ein vielleicht Gamechanger?
Naja, mit Blick auf die Effekte, die nachgewiesen sind. Also das Thema Longevity ist ja etwas, was auf eine lange Dauer quasi auch angelegt ist. Da sieht man es nicht unbedingt, aber
das wird erst am Ende abgerechnet.
Das wird erst am Ende abgerechnet, so könnte man sagen. So mit Blick auf Gefäßschutz und Endothelfunktion ist auch nochmal ein interessanter Aspekt des Quercetins, also antioxidativ und eine gewisse Auswirkung auf die Gefäßerweiterung. Da gibt es einige Daten zu für eine verbesserte Endothelfunktion, also die Gefäße, was quasi bei Menschen mit Bluthochdruck interessant sein könnte oder anderen Formen der Gefäßschädigung und bei Virusinfektionen. Weil auch hier gibt es zumindest präklinisch überzeugendere Daten und erste Humanstudien, die da relativ vielversprechend sind, dass Quercetin bestimmte virale Proteasen hemmen kann und die Immunantwort letztendlich moduliert. So, das heißt, dass es nicht zu einer überschießenden viralen Infektion oder Virusinfektion kommen kann. Das haben wir gemerkt in Zeiten von Coronaviren, dass in dem Kontext da auch viel dran geforscht worden ist.
Abschließend, Matthias, unser Quick-Check zu Quercetin. Man kann es als Supplement zu sich nehmen. Mhm. Ein paar Sachen gibt es vielleicht zu beachten und die wollen wir jetzt mal hier abklopfen. Also gibt es in der Kombination mit anderen Supplements oder anderen Vitalstoffen etwas zu beachten, im Positiven wie im Negativen?
Wie gerade schon erwähnt, andere senolytische Substanzen, die Kombination macht natürlich durchaus Sinn. Fisetin habe ich mit erwähnt, wenn wir im Longevity-Kontext denken. Auf der Ebene Allergien und Histaminintoleranz bietet sich durchaus Vitamin C noch ergänzend mit dazu an. Und die Empfehlung grundsätzlich eher zu einer Mahlzeit zu verwenden und die Dosierung auch aufzuteilen. Vielleicht mit Blick auf Dosierung, jetzt hatte ich ja eben gesagt, wo findet man das oder in welchem Gehalt findet man das ungefähr in Lebensmitteln? Wenn wir über Supplementierung sprechen, reden wir eher in einem Bereich zwischen 250 bis 1000 Milligramm pro Tag, aufgeteilt eben auf 2 bis 3 Dosen, ideal wie gesagt zu einer Mahlzeit.
Da müsste ich schon einige Äpfel essen, um diese Menge tatsächlich
mir das ist richtig.
Zuzuführen. Was gibt es zu beachten für Schwangere, Kinder oder Menschen mit Vorerkrankungen?
Schwangere und Stillende haben wir wie so häufig keine aktuellen Sicherheitsdaten, ne? Wie das häufig so ist. Es braucht dann eben auch Zeit, bis Untersuchungen gemacht werden, ausreichend gemacht worden sind, sich auch die Europäische Lebensmittelbehörde dazu äußert. Deswegen ist per se erstmal in der Schwangerschaft und Stillzeit die Supplementierung nicht pauschal empfohlen. Aber quercetinhaltige Lebensmittel sind definitiv unproblematisch. Bei Kindern gibt es keine offiziellen Dosierungen, also diese 250 bis 1000 Milligramm bei Erwachsenen, die typischerweise sonst empfohlen werden, haben wir hier nicht. In einigen Studien bei Kindern mit Asthma und Allergien wurden Dosierungen zwischen 5 bis 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag untersucht. Aber auch hier empfiehlt sich ganz klar, wenn dann die Rücksprache mit Arzt oder Therapeuten und die Datenlage ist noch etwas limitiert.
Und Matthias, wenn ich mich dazu entscheide, Quercetin als Supplement zu probieren, was sind die wichtigsten Qualitätskriterien? Worauf sollte ich achten?
Genau, also erstmal muss ich natürlich schauen, woher bekomme ich das jetzt? Also nehme ich mir ganz viele Zwiebeln oder Äpfel. Klassischerweise haben wir die Extraktion logischerweise aus Pflanzen. Der japanische Schnurbaum und deren Blütenknospen, die haben einen relativ hohen Gehalt an Quercetin, die werden häufig verwendet.
Der japanische Schnurbaum? Was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gehört. Das klingt wie hier, meine Jungs gucken gerade Gabby's Dollhouse. Kennst du Gabby's Dollhouse? Guckt das deine Tochter auch?
Nee.
Ja, da machen die, haben die auch so lustige Namen, ja. DJ Katzenminze und so. Der japanische Schnurbaum, das könnte da auch herkommen.
Ja. Genau. Und es gibt andere Ansätze, also es gibt natürlich auch andere Pflanzenextraktionsmöglichkeiten. Das ist nur eine gängige, die ich in der Recherche auch mitgefunden habe. Mhm. Und alternativ über fermentative Prozesse durch Mikroorganismen, um auch eine standardisierte Reinheit zu bekommen und eine Verbesserung der Bioverfügbarkeit. So, das heißt, Qualitätskriterien sind relativ klar. Erstmal natürlich der Gehalt, der an Quercetin vorhanden sein sollte. Also über 95% sollten auf jeden Fall enthalten sein, sollte auch mit angegeben sein. Und dann mit Blick auf Partikelgröße und Form ist auch nochmal interessant, weil wie so häufig, wenn wir auf die Bioverfügbarkeit schauen, also wie gut kann reines Quercetin dann aufgenommen werden, haben wir häufig eine niedrige Resorptionsrate. Das heißt, es verweilt mehr im Darm. Das ist nicht per se schlecht, aber es kommt dann vielleicht nicht an allen Bereichen an. Bei allergischen Reaktionen könnte ich mir vorstellen, dass es im Barrierebereich Darm durchaus sinnvoll ist. Aber es kommt eben nur zu einem geringen Teil in den Körper. Deswegen sucht man entweder nach liposomalen Techniken oder anderen Fertigungsverfahren, sodass die Aufnahme mit erhöht werden kann. Da sollte man auf jeden Fall auch nochmal drauf schauen oder beim Hersteller nochmal mit nachfragen. Und natürlich grundsätzlich wie bei pflanzlichen Substanzen immer Reinheit, Rückstandsprüfung, dass wir da wirklich keine Pestizidbelastung haben, keine Schwermetallbelastung. Das sollte untersucht sein und sollte auch angegeben werden.
Quercetin, ein spannender sekundärer Pflanzenstoff mit viel Potenzial und einer hohen Aufmerksamkeit derzeit in der Forschung. Ein natürlicher Zellschutz für Immunsystem, Herz und am Ende unsere Gesundheit. Die wichtigsten Fragen haben wir geklärt hier im Health Nerds Deep Dive. Matthias, vielen Dank.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
All Ears on You Original Podcast.